Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Hörer, bei der Spiritualitätssendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Ein herzliches Willkommen und Grüß Gott sagt Ihnen Doris Frei. Schön, dass Sie an diesem Nachmittag alle mit dabei sind. Wir sind ja bereits seit einem ganzen Jahr schon in der Spiritualitätssendung mit Professor Dr. Christoph Olli aus Trier gemeinsam unterwegs zu den marianischen Heiligtümern dieser Welt und betrachten deren Botschaft für uns. Anlass dieser Sendereihe ist das 100-jährige Jubiläum der Erscheinung der Gottesmutterin Fatima, das wir in diesem Jahr gefeiert haben. Weit gereist sind wir bisher und heute zum Abschluss unserer Pilgerfahrt geht es nochmals ziemlich weit, nämlich nach Mexiko. Wir werden heute mit Maria auf dem Weg sein und zwar in das Heiligtum von Guadalupe und werden die Botschaft betrachten, die die Gottesmutter dort den Menschen gegeben hat. Eines kann ich Ihnen schon verraten, es ist ein sehr spannender Wallfahrtsort. Vor allem ist das Gnadenbild ein sehr spannendes, das schon viele, viele Wissenschaftler beschäftigt hat. Ich freue mich ganz arg, dass Professor Dr. Christoph Olli uns heute wieder begleiten wird. Er unsere Pilgerfahrt oder unseren Pilgergang oder wie man es auch nennen möchte, diese geistliche Pilgerfahrt leiten wird. Professor Olli ist Priester der Erzdiözese Köln und Inhaber des Lehrstuhls für Kirchenrecht an der Theologischen Fakultät in Trier. Und an dieser Stelle Ihnen, Herr Professor Olli, ein herzliches Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Frau Frei. Es geht ein letztes Mal los.
Ja, ein letztes Mal packen wir unseren Rucksack und machen uns auf den Weg. Wie gesagt, heute ein sehr spannender Wallfahrtsort, wie ich finde. Ich freue mich schon sehr, die Zuhörer bestimmt auch. Und so wollen wir den Weg unter unsere Füße nehmen und losmarschieren.
Tun wir das, jawohl. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, grüß Gott. Es geht ein letztes Mal auf Wallfahrt, zumindest in dieser Reihe. Ich denke, wir werden noch manche Wallfahrten erleben, aber heute in dieser Sendereihe ein letztes Mal auf in ein marianisches Heiligtum. Am vergangenen 12. Dezember, dem liturgischen Gedenktag unserer lieben Frau von Guadalupe in Mexiko, kamen nach Schätzungen der kirchlichen Behörden in diesem Jahr so viele Pilger wie noch nie in den mexikanischen Wallfahrtsort. Exakt 7,28 Millionen Gläubige sollen es gewesen sein, die um den Gedenktag herum aus allen Teilen Mexikos, aber auch aus dem Ausland zur Basilika aufgebrochen waren. Ein wahrlich beeindruckendes Bild, wenn man sich dies vorzustellen vermag. 7,28 Millionen Pilger. Die Wallfahrt nach Guadalupe ist eine, ja, wenn nicht die größte Pilgerfahrt der Welt. Dabei standen in diesem Jahr besonders die Opfer und Helfer des schweren September-Erdbebens in Zentralmexiko im Mittelpunkt der Gebete. Allerdings auch die Menschheitsseuchen von Korruption, Gewalt und Kriminalität, die Mexiko seit vielen Jahrzehnten beherrschen. Und die Kardinal Norberto Rivera Carrera in seiner Predigt in der Basilika anprangerte. Wer die Botschaft von Guadalupe ernst nehme, so der Kardinal, müsse sich gegen diese Übel einsetzen. Bei ihrem Auftrag an den Indio Juan Diego, einen Tempel zu errichten, habe sich die Gottesmutter Maria nämlich nicht nur auf ein materielles Haus bezogen, sondern auch auf das heilige Haus, das jeder Mensch in seinem Herzen für Gott bauen müsse, indem er Falschheit, Angst, Verrat, Lüge und Egoismus entgegentrete. So der scheidende Erzbischof von Mexiko-Stadt, dessen altersbedingten Rücktritt Papst Franziskus zu Beginn des Monats Dezember angenommen hat. Der Drogenhandel, so sagt er, der Menschen vergiftet und tötet, sowie die vielen Morde, Entführungen und Gewaltverbrechen in Mexiko seien, so wörtlich, ein Desaster, das die Hoffnung ersticke und ein fortwährendes Erdbeben, welches das heilige Haus unserer Würde, Werte und Existenz, jedoch auch unserer Familien, unserer Jugend und unseres Lebens zerstört, betonte der Kardinal. Eine schwere Kost, so könnten wir jetzt am Beginn unserer Wallfahrt nach Guadalupe sagen. Das alles zu hören, macht unseren Wallfahrtsrucksack viel schwerer als sonst. Vielleicht zu schwer, weil wir meinen, wer kann den Menschen dann noch helfen? So viel Leid, so viel Gewalt, so viel Sünde in einem Land, aber auch in der ganzen Welt. Aber gerade dann ist es doch wichtig, aufzubrechen zur Gottesmutter. Sie schenkt uns in jeder Situation ihren mütterlichen Trost, indem sie uns auf ihren Sohn verweist, der uns in seiner Geburt und in seinem Sterben und Auferstehen eine lebendige Hoffnung geschenkt hat, die in der Botschaft gründet: Die Liebe ist stärker als die Sünde. Die Liebe ist stärker als der Tod. Ja, das ist eine schwere Kost, die uns zugleich aber auch an diese adventliche Zeit erinnert, in der wir stehen und in die hinein das liturgische Gedenken unserer lieben Frau von Guadalupe fällt. Guadalupe ist von daher ganz und gar adventlich. Erinnert es uns doch an das Kommen des Erlösers, den uns Maria geboren hat, aber auch an die Notwendigkeit von unserer Seite, ihm das Herz zu öffnen. Und was heißt das anderes als unsere Sünden zu bekennen und sie mit dem Erbarmen Gottes ablegen zu dürfen, frei zu werden für seine Gnade, heilig zu leben in der Kraft seiner Liebe? Wer das tut, der braucht keine Drogen, keine Gewalt, keine mörderische Herrschsucht, die sich über andere stellt. Wer das wirklich tut, lebt gottgemäß. Und das heißt, so wie Gott an einen jeden von uns dachte, als er uns in Liebe schuf. Aber wir müssen es tun. Er wartet darauf, oder wie Benedikt XVI. Es einmal ausdrückte, er bettelt darum vom Kreuz her, dass wir ihm unser Herz öffnen. Und so ist es gerade unsere liebe Frau von Guadalupe, liebe Hörerinnen und Hörer, die uns so mütterlich einlädt und uns zugleich daran erinnert, dass wir diese erbarmende Liebe immer wieder neu im Sakrament der Beichte empfangen dürfen. Daher darf ich, gleichsam in priesterlicher Stellvertretung unserer himmlischen Mutter, Sie alle einladen, in diesen Advents- und Weihnachtstagen zur Beichte zu gehen. Gehen Sie in Treue, weil Sie es regelmäßig tun. Oder gehen Sie mit Mut, weil Sie vielleicht schon lange nicht mehr beichten waren. Gehen Sie auf jeden Fall im Vertrauen, dass es nichts Schöneres geben kann, als durch den Dienst des Priesters zu hören: Ich spreche dich von deinen Sünden los. Sie hören Christus. Dann ist Advent Gottes. Dann ist Weihnachten. Dann öffnet sich auch über uns der Himmel, so wie er sich in Guadalupe geöffnet hat. Aber nun auf zur Wallfahrt. Vamos a México. Brechen wir nach Mexiko auf. Gehen wir, wallfahren wir nach Guadalupe zur Gottesmutter. Und packen wir noch ein letztes Mal auch für diese Wallfahrt unseren Wallfahrtsrucksack, in den wir all unsere Anliegen und Bitten, unsere Freuden und Leiden, unseren Dank und unseren Lobpreis hineinlegen. Danken wir dieses Mal vielleicht besonders dafür, dass wir in diesem zurückliegenden Jahr so viele Wallfahrtsorte der Gottesmutter haben aufsuchen dürfen. Zwar nicht leiblich vor Ort, das vielleicht auch, wohl immer aber geistlich im Herzen. Und ich möchte ehrlich gesagt nicht beurteilen, was schöner ist, im Herzen oder vor Ort. Und bevor es nun losgeht, lassen wir uns wieder mit dem Reisesegen unter das Geleit Gottes stellen. Ein Reisesegen, der zugleich auch schon ein Segen für das neue Jahr sein kann, in dem wir erneut viel unterwegs sein werden, mit unseren Füßen oder im Herzen. Mit dem sich dann anschließenden adventlichen Gruß an die Gottesmutter geht es dann auf die Pilgerreise nach Guadalupe. So lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du bist von Ort zu Ort gewandert, um die frohe Botschaft zu verkünden. Du bist den Weg zum Kreuz gegangen, um uns von der Last der Sünde zu befreien. Du hast nach deiner Auferstehung die beiden Jünger nach Emmaus begleitet, um ihnen das Wort Gottes zu erschließen. Wir bitten dich, geleite auch uns auf unserer Wallfahrt zum Heiligtum unserer lieben Frau von Guadalupe. Lass uns deine Gegenwart erfahren, Mehre unseren Glauben, stärke unsere Hoffnung und erneuere unsere Liebe. Schütze uns vor allen Gefahren und bewahre uns vor jedem Unheil. Führe uns glücklich ans Ziel unserer Fahrt und lass uns wieder unversehrt nach Hause zurückkehren. Gewähre uns schließlich, dass wir einmal sicher das Ziel unserer irdischen Pilgerschaft erreichen und das ewige Leben erlangen. Darum bitten wir dich, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und herrschest in alle Ewigkeit.
Amen.
Heilige Maria, Mutter Gottes, unsere liebe Frau von Guadalupe,
bitte für uns.
Heiliger Petrus und heiliger Paulus,
bittet für uns.
Heiliger Christophorus,
bitte für uns.
Ihr heiligen Erzengel Michael, Raphael und Gabriel,
bittet für uns.
Fragen wir uns nun in einem ersten Schritt, was geschah da eigentlich in Guadalupe? Bei der jährlichen Feier der Erscheinungen der Guadalupana, wie die Gottesmutter von den Mexikanern genannt wird, gehe es, so Kardinal Rivera in seiner schon zitierten Predigt, um die Identität Lateinamerikas. Das heißt darum, dass Maria unsere Heimat geformt hat und weiter mit uns geht. Wer sich übrigens ein wenig näher mit Guadalupe befassen möchte, findet in dem Buch von Paul Badde mit dem Titel Maria von Guadalupe, wie das Erscheinen der Jungfrau Weltgeschichte schrieb, einen guten Einstieg in diese faszinierende Welt und Geschichte des Wallfahrtsortes. Aber nun erst einmal der Reihe nach. Was geschah dort? Guadalupe liegt am Stadtrand von Mexico City, heute einer der größten Städte der Welt. Der Name wurde von den Spaniern nach Mexiko gebracht. Er stammt nämlich von dem gleichnamigen Wallfahrtsort in der sogenannten Extremadura Spaniens. Im mexikanischen Guadalupe erschien am 9. Dezember 1531 einem 55-jährigen Indio mit dem für unsere Ohren sicher sehr schwierigen Namen Cuauhtlatoatzin, was so viel heißt wie sprechender Adler, ein unbekanntes, junges Mädchen auf dem Hügel Tepeyatz. Die Begegnung fand am Fest der unbefleckten Empfängnis Mariens statt, ein Fest, das dort am 9. Dezember gefeiert wurde. Das Mädchen nannte den Witwer Juanito, also kleiner Johannes, und er nannte sie Ninina, was so etwas heißt wie mein Kleines oder mein Mädchen. Bereits bei der ersten Begebenheit sagte La Morenita, die kleine Braune, zu Juanito, der erst 7 Jahre zuvor nach den Aposteln Johannes und Jakobus benannt und auf die Namen Juan Diego getauft worden war, Folgendes: Ich bin die immerwährende heilige Jungfrau Maria, die Mutter des einzig wahren heiligen Gottes, des lebensspendenden Schöpfers aller Menschen. Er ist der Herr des Nahen und des Fernen, des Himmels und der Erde. Ich wünsche mir sehr, dass mir hier ein Heiligtum errichtet wird, wo ich ihn zeigen, preisen und für immer bezeugen kann. Ich werde den Menschen meine ganze Liebe spenden, meinen erbarmenden Blick, meine Hilfe, meinen Trost, meine Rettung. Denn ich bin wahrhaftig eure mitleidende Mutter, deine Mutter und die aller Menschen, die dieses Land bewohnen, wie auch die Mutter aller übrigen Stämme und Menschen, die mich lieben, rufen und anflehen. Ich bin die Mutter all derer, die mich suchen und mir vertrauen. Hier werde ich ihr weinen und ihr klagen hören. Hier werde ich sie in ihrer Trauer trösten und all ihre Schmerzen lindern. Hier werde ich sie heilen in ihrer Pein, ihrem Elend und Leid. Und um aber auszuführen, was meine mitleidigen und barmherzigen Augen vorhaben, geh zum Bischof von Mexiko. Sag ihm, dass ich dich geschickt habe und eröffne ihm, mit welcher Sehnsucht es mich danach verlangt, hier eine Heimstatt zu haben. An dieser flachen Stelle soll er mir ein Heiligtum errichten. Sag ihm das alles und erzähle, was du hier gesehen, bewundert und gehört hast. Sei dir sicher, dass ich dich reich belohnen und entlohnen werde. Ich werde es dir zu danken wissen. Ja, ich werde dich glücklich machen und dir viel Freude schenken. Und der Mann, Juanito, ging im Gehorsam gegenüber den Worten der Gottesmutter zum Bischof und berichtete ihm das Ganze. Doch dieser wollte ihm, wie sollte es auch anders sein, zuerst nicht glauben. Nach einer weiteren Begegnung am nächsten Tag bat der Bischof dann um ein Zeichen von der Mutter Gottes, da er noch immer nicht glauben wollte. Dieses Zeichen geschah am letzten Tag der Erscheinungen, dem 12. Dezember. Dabei begannen bei der Begegnung mit der Mutter Gottes auf dem Hügel Tepeyac plötzlich wunderschöne Rosen zu blühen. Juan Diego begann diese zu pflücken und in seinem Umhang zu sammeln. Die Mutter Gottes sagte dabei: Diese bunten Blumen sind das untrügliche Zeichen, das du dem Bischof bringen wirst. Sag ihm von mir, dass er in ihnen meinen Wunsch erkennen und danach meinem Willen und Verlangen stattgeben soll. Du bist mein Botschafter, du hast mein Vertrauen. Mit allem Nachdruck verlange ich von dir, nur in der Gegenwart des Bischofs deine Tilma, deinen Mantel zu öffnen und ihm zu zeigen, was du bei dir trägst. Erzähl ihm alles ganz genau, wie ich dich auf die Anhöhe geschickt habe, um Blumen zu pflücken. Erzähl ihm alles, was du gesehen und bewundert hast. So wirst du bestimmt sein Herz überzeugen und danach wird er tun, was er tun soll und mit der Errichtung meines Heiligtums beginnen, wie ich es verlangt habe. Und wieder, ganz gehorsam gegenüber dem Wort der Gottesmutter, ging Juan Diego zum Bischof. Und tatsächlich, dieses Mal war der Bischof offener, anders. Juan Diego erzählte ihm alles wahrheitsgemäß. Dann breitete er vor dem Bischof und einigen Mitarbeitern seine Tilma, also den Mantel mit den Blumen aus, die sich in einem Augenblick in ein Zeichen verwandelten. Das Bild der immerwährenden Jungfrau erschien auf dem Tuch. Alle fielen sofort auf die Knie und unter Tränen bat der Bischof die Gottesmutter um Vergebung, dass er ihrem Willen nicht sogleich entsprochen hatte. Und so begann er ohne weiteres Zögern mit dem Bau des Heiligtums. Später sollte das Wunder von Guadalupe zur größten Bekehrungswelle in der Geschichte führen. Im Jahr 1541 sollen laut Angaben des Franziskaners Toribio de Benavente Motolinea, der auch Juan Diego und seine Frau getauft hatte, bereits 9 Millionen Azteken getauft worden sein. 9 Millionen. Mit dem Begriff Azteken bezeichnet man ja im Allgemeinen die ethnisch recht heterogene, mehrheitlich Nahuatl sprechende Bevölkerung des Tals von Mexiko. Diese Begebenheit von Guadalupe hatte Folgen. Im Jahre 1737 wurde die Madonna von Guadalupe zur Patronin Mexikos ausgerufen. Und im Jahre 1910 dann zur Patronin beider Teile des amerikanischen Kontinents. Darüber gilt unsere liebe Frau von Guadalupe als besondere Schutzpatronin der ungeborenen Kinder. Da der Untergrund der alten Kirche vor gut 50 Jahren absank, musste die Basilika für Besucher und Pilger zunächst gesperrt werden. Die neue Basilika wurde von dem mexikanischen Architekten Pedro Ramírez Vázquez entworfen, im Jahre 1974 eingeweiht und im Jahr darauf eröffnet. Sie ist, so sagt man, gerade als moderner Bau in Bezug auf Größe und offene Architektur sehr beeindruckend. Und tatsächlich, vor 10 Jahren durfte ich einmal dort sein. Dort auch die Heilige Messe zelebrieren und mich von diesem wahrlich beeindruckenden, wenngleich auch eben sehr modernen Bau überzeugen. Die Basilika hat um die 10.000 Sitzplätze und kann insgesamt bis zu 40.000 Besuchern Platz bieten. Sie gilt daher als einer der größten Kirchen überhaupt auf der Welt. Die Reliquie des Mantels mit dem Gnadenbild unserer lieben Frau befindet sich in der Basilika. Papst Paul VI. Erhob die Kirche 1976 wegen ihrer großen Bedeutung als Wallfahrtskirche in den Rang einer Basilika Minor. Der heilige Johannes Paul II. Sprach Juan Diego im Jahre 2002 als ersten Indianer selig. Zu dem Gnadenbild von Guadalupe, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich Ihnen an dieser Stelle noch einige Informationen geben, die ich in einem Buch von Francis Johnston mit dem Titel »So hat er keinem Volk getan« herausnehmen möchte. Ich möchte sie Ihnen vorstellen und daraus im Folgenden auch zitieren. Denn die Jahrhunderte hindurch wurde dieses heilige Bild, das sich dort in diesem Mantel aus den Rosen gebildet hat, einer Vielzahl von eingehenden Prüfungen und gründlichen Untersuchungen durch Kunstexperten und Wissenschaftler unterzogen, um zu entscheiden, ob es irgendeine mögliche natürliche Erklärung für seine Existenz gebe. Doch bis heute haben alle Untersuchungen immer auf den übernatürlichen Ursprung hingewiesen. Infrarotstrahlungsfotografien sind dabei ganz besonders aufschlussreich, da sie mögliche Pinselstriche entlarven könnten oder auch Korrekturen, Malkorrekturen aufdecken könnten. Und was besonders wichtig ist, das Vorhandensein einer früheren Skizze, die darunter liegen würde, um von ihr her ein Bild zu malen. Aber alle Untersuchungen machen deutlich, hier gibt es keine Pinselstriche, keine Korrekturen in den Malarbeiten oder das Vorhandensein einer darunter liegenden Skizze. Es ist und bleibt ein Bild übernatürlichen Ursprungs. Die Hypothese, dass das heilige Bild ein Gemälde sei, wurde deshalb auch immer wieder gestreut, aber letztlich durch entsprechende Untersuchungen in das Gegenteil verwiesen. So wies beispielsweise im Jahre 1946 eine mikroskopische Untersuchung nach, dass keine Pinselstriche vorhanden sind. Es gab auch keinerlei Anzeichen für die ja sonst übliche Signatur eines Künstlers in der unteren rechten oder linken Ecke des Bildes. Und in den Jahren 1954 und 1966 führte der mexikanische Professor Francisco Campos Rivera eine eingehende Untersuchung des heiligen Bildes durch und kam noch einmal zu demselben Ergebnis. Aber Sie können es sich denken, damit war immer wieder die Frage verbunden, wenn das Bild wirklich keine Malerei ist, was ist es dann? Wenn es übernatürlichen Ursprungs ist, wie soll man es dann in der materiellen Welt mit Begriffen der Naturwissenschaft ausdrücken können? Schon im Jahre 1929 machte ein Fotograf namens Alfonso González eine mehrfache Vergrößerung des heiligen Bildes und entdeckte in den Augen des Bildes unserer lieben Frau etwas, was ein menschliches Gesicht zu sein schien. Seine Entdeckung wurde zunächst geheim gehalten, bis weitere Untersuchungen erfolgten. Die Folgerungen aus seiner Entdeckung machten aber bei den zuständigen Stellen keinen besonderen Eindruck und schließlich wurde die Angelegenheit zunächst zu den Akten gelegt. Viele Jahre später, wir schreiben das Jahr 1951, untersuchte dann ein Grafiker namens Carlos Salinas Chavas eine große Fotografie des Gesichts des heiligen Bildes unter einem starken Vergrößerungsglas. Und als das Glas über die Pupille des rechten Auges wanderte, war er plötzlich überrascht, die Gesichtszüge und das Brustbild eines bärtigen Mannes zu sehen. In der Pupille des Auges. Das Phänomen veranlasste den Erzbischof von Mexiko-Stadt, eine Sonderforschungskommission einzuberufen. Die Entdeckung wurde bestätigt und 1955 erstmals auch öffentlich bekannt gegeben, dass das Gesicht des Menschen, das im Auge des heiligen Bildes der Gottesmutter zu sehen war, nach einem zeitgenössischen Gemälde mit Bestimmtheit als das von Juan Diego identifiziert werden konnte. Und im folgenden Juli untersuchten zwei Augenärzte erneut gründlich die Augen des heiligen Bildes. Einer von ihnen, Raphael Torifa Lavonier, untersuchte dann noch einmal die Augen gründlich mit einem starken Vergrößerungsglas und sagte später: Ich wusste, dass das Brustbild eines Mannes in den Augen der Guadalupaner entdeckt worden war. Ich untersuchte mit größter Sorgfalt und tatsächlich bemerkte ich, dass ein Brustbild eines Mannes in der Hornhaut beider Augen zu sehen ist. Ich schaute zuerst das rechte und dann das linke Auge an. Ich war überrascht und dachte, dass es notwendig wäre, die Tatsache mit wissenschaftlichen Methoden zu untersuchen. 1956 nahm er dann eine eingehende Untersuchung der Augen mit einem Augenspiegel vor und stellte fest, noch einmal wörtlich, in der Hornhaut der Augen ist ein menschliches Brustbild zu sehen. Die Verzerrung und die Stelle des optischen Bildes stimmen mit dem überein, was in einem normalen Auge produziert wird. Wenn das Licht des Augenspiegels auf die Pupille eines menschlichen Auges gerichtet wird, ist ein Lichtreflex zu sehen, der in dem äußeren Kreis aufscheint. Wenn man diesen Reflexen nachgeht und die Linsen des Augenspiegels entsprechend auswechselt, ist es möglich, hinten im Auge ein Bild zu erhalten. Wenn das Licht des Augenspiegels auf die Pupille des Auges der Gottesmutter auf dem Bild gerichtet wird, erscheint derselbe Lichtreflex. Infolge des Reflexes leuchtet die Pupille in einem diffusen Licht auf und erweckt den Eindruck eines Hohlreliefs. Dieser Reflex kann unmöglich auf einer flachen Oberfläche erzielt werden, zumal nicht auf einer, die opak, also undurchsichtig ist, wie es bei diesem Bild der Fall ist. Dann, so fährt er fort, untersuchte ich mit Hilfe eines Augenspiegels die Augen auf Fotografien von verschiedenen Leuten. Auf keinem einzigen war der geringste Reflex in den Augen zu sehen, wohingegen die Augen der allerseligsten Jungfrau von Guadalupe den Eindruck machen, lebendig zu sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, hören wir noch weiter in diesen, so meine ich, ganz faszinierenden Bericht des Augenarztes hinein. Wenn er weiter ausführt: Es sieht ganz so aus, als ob ein Lichtstrahl in eine Höhle einfallen und einen volumetrischen Augapfel, das heißt den Rauminhalt eines Augapfels, ausfülle, der von innen heraus ein diffuses Licht ausstrahlt. Ich machte das Experiment selbst mit einem Augenspiegel. Das bronzefarbene oder haselnussfarbene Auge der allerseligsten Jungfrau leuchtet auf. Und auf der Oberfläche leuchtet ganz deutlich der Umriss eines menschlichen Brustbildes. Der Kopf ist in einer Dreiviertelwendung nach rechts zu der Jungfrau hingewandt und leicht vorgeneigt. Die Brust ist durch die Bewegung der Arme eingerahmt, die nach vorn gerichtet sind, als ob sie etwas vorzeigen. Das Ganze geschah, als ob im Moment, da das Bild auf der Tilma, auf dem Mantel entstand, ein Mann, der gegenüber der allerseligsten Jungfrau stand und sich in der Hornhaut ihres Auges widerspiegelt, selbst in dieser direkten Weise fotografiert worden wäre. Das ist aber noch nicht alles, heißt es dann weiter. Das Bild dieser Büste weist eine Verzerrung in genauer Übereinstimmung mit den Gesetzen einer solchen Widerspiegelung bei einem lebenden Menschen auf. Seither fasziniert dieses Bild. Und man kommt letztlich aus dem Staunen nicht mehr heraus. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, in diesem Staunen müssen wir hier in Guadalupe doch auf das schauen und auf das hören, was wirklich wichtig ist, nämlich in der Botschaft, die die Gottesmutter Juan Diego anvertraut und seither zu einem Zufluchtsort für so viele Menschen macht. Denn auch wir wollen auf unserer Pilgerreise ja nicht allein das Wunder sehen, sondern still werden vor diesem Wunder, es hören, es betrachten und uns geistlich erfrischen lassen, um so gut bereitet in den Alltag zurückzukehren. Denn, das haben wir auf unseren Pilgerreisen in diesem Jahr gelernt, Jeder, der die Gottesmutter an einem ihrer Gnadenorte aufsucht, kehrt immer verwandelt zurück. Darauf wollen wir im Folgenden noch ein wenig eingehen.
Sie hören die Spiritualitätssendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Doris Frei. Wir sind heute verbunden mit Professor Dr. Christoph Ohli aus Trier und haben uns gemeinsam mit Professor Ohli auf den Weg gemacht zum Marianischen Heiligtum im mexikanischen Guadalupe. In einer kleinen Reihe betrachten wir in diesem Jahr die verschiedenen Marianischen Wallfahrtsorte dieser Welt und ihre Botschaft für uns. Und wie gesagt, unsere letzte Etappe an diesem heutigen Tag, die führt uns nach Guadalupe. Es ist dies der größte Pilgerwallfahrtsort der Welt, wie man wohl sagen kann. An die 20 Millionen Menschen besuchen jährlich diesen Wallfahrtsort und es ist sehr beeindruckend, vor allem das Gnadenbild der Mutter Gottes, ein faszinierendes Abbild, das von vielen Wissenschaftlern untersucht wurde, auch von Ärzten, die festgestellt haben, dass zum Beispiel die Widerspiegelungen in den Augen der Mutter Gottes dieses Bildes eigentlich denselben Gesetzen folgen wie den Widerspiegelungen in den Augen eines lebendigen Menschen, eines lebenden Menschen. Wir hören nun noch eine kurze Auslegung von Professor Ohli zu Guadalupe und was der heilige Johannes Paul II., was ihn mit Guadalupe verbindet.
In seiner Autobiografie steht auf, lasst uns gehen, bekannte der heilige Johannes Paul II., dass die Reise in den mexikanischen Wallfahrtsort im Jahre 1979, also unmittelbar nach der Wahl zum Papst, gleichsam der Schlüssel für seine kurze Zeit später erfolgte erste große Reise in sein Heimatland Polen gewesen sei. Diese Reise war im gewissen Sinne inspirierend und richtungsweisend für alle folgenden Jahre des Pontifikats, schrieb der heilige Papst. Die Reise nach Mexiko sei für ihn wie eine Art Passierschein gewesen, der ihm den Weg freimachen konnte zu einer Pilgerreise nach Polen. So wörtlich: Tatsächlich dachte ich mir, die Kommunisten Polens könnten mir die Erlaubnis zur Wiedereinreise in die Heimat nicht verweigern, nachdem ich in einem Land wie dem damaligen Mexiko, das eine völlig laikale Verfassung besaß, empfangen worden war. Ich wollte nach Polen. Und das wurde noch im Juni desselben Jahres Wirklichkeit. Guadalupe sei für jenen Kontinent, so notiert es Johannes Paul II., das, was Częstochowa für Polen ist. Es sind zwei etwas unterschiedliche Welten, so sagt er. In Guadalupe ist es die lateinamerikanische, in Częstochowa die slawische Welt, ist es Osteuropa. Das wurde besonders deutlich während des Weltjugendtreffens 1991, als in Częstochowa erstmalig Jugendliche eintrafen, die aus Ländern jenseits der polnischen Ostgrenzen kamen. Ukrainer, Letten, Weißrussen, Russen. Alle Territorien Osteuropas waren vertreten. Und in der Liebe der Mexikaner zur Jungfrau von Guadalupe, so schreibt Johannes Paul II., gebe es viele Analogien zur polnischen Marienverehrung, die auch meine Spiritualität prägte. Noch heute habe er die Worte des bekannten Volksliedes im Ohr, das von der Liebe eines jungen Mannes zu einem Mädchen spricht und das die Mexikaner auf ihre Liebe zur Madonna beziehen. Conocí a una linda morenita y la quise mucho. Ich kannte ein schönes, braunes Mädchen und das liebte ich sehr. Und der Papst schreibt weiter, man konnte die Verehrung dieser unzähligen Menschen sozusagen mit Händen greifen. Als wir endlich den Ort erreichten, wo wir übernachten sollten, sangen die Leute unentwegt weiter und dabei war es schon Mitternacht. So sah Stanislaw, also der Sekretär von Johannes Paul II., heutigen Kardinal Civic, sich schließlich genötigt, hinauszugehen und sie zum Schweigen zu bringen, indem er ihnen erklärte, der Papst müsse jetzt schlafen. Daraufhin beruhigten sie sich. liebe Hörerinnen und Hörer, eine schöne Aussage, die verdeutlicht, wie sehr die Mexikaner Johannes Paul II. Liebten. Es war wirklich eine besondere Beziehung, die in der Liebe dieses Papstes zur Gottesmutter von Guadalupe ihren Grund besaß. Johannes Paul II. War in der Liebe zur Gottesmutter einer der ihrigen. Bei seiner Reise nach Mexiko anlässlich der Seligsprechung von Juan Diego viele Jahre später, im Jahre 2002, hielt Johannes Paul II., bereits stark von seiner Krankheit gezeichnet, eine bewegende Predigt, in der er die integrative Kraft des Glaubens an Jesus Christus für alle Völker dieser Erde hervorhob und damit die Charakteristik, das Wesentliche auch von Guadalupe beschrieb. Er sagte damals mit Blick auf Juan Diego: "Es ist bewegend, die Erzählungen von Guadalupe zu lesen, denn sie sind mit großem Feingefühl geschrieben und voller Empfindsamkeit. In ihnen offenbart sich die Jungfrau Maria, die Magd, die den Herrn preist, dem Juan Diego als Mutter des wahren Gottes." Das Ereignis von Guadalupe, so betonte der mexikanische Episkopat, bedeutete den Beginn der Evangelisierung mit einer Vitalität, die alle Erwartungen übertraf. Die Botschaft Christi, durch seine Mutter übermittelt, nahm die zentralen Elemente der einheimischen Kultur auf, reinigte sie und gab ihnen ihre endgültige Heilsbedeutung. Deshalb besitzen Guadalupe und Juan Diego einen tiefen kirchlichen und missionarischen Sinn. Sie sind das Vorbild einer auf vollkommene Weise inkulturierten Evangelisierung, die keinen Unterschied hinsichtlich Rasse oder Kultur macht. Juan Diego nahm die christliche Botschaft an, ohne dabei seine Identität als Ureinwohner aufzugeben. So entdeckte er die tiefe Wahrheit der neuen Menschheit, in der alle dazu berufen sind, Kinder Gottes zu sein. Auf diese Weise erleichterte er die fruchtbringende Begegnung zwischen zwei Welten und wurde zu einem Protagonisten der neuen mexikanischen Identität. Diese steht in ganz enger Verbindung zur Jungfrau von Guadalupe, deren mexikanisches Gesicht ihre geistige Mutterschaft zum Ausdruck bringt, die alle Mexikaner einschließt. Daher muss sein Lebenszeugnis auch in Zukunft dem Aufbau der mexikanischen Nation Kraft schenken, die Brüderlichkeit unter allen ihren Söhnen und Töchtern fördern und die Versöhnung Mexikos mit seinen Ursprüngen, seinen Werten und seinen Traditionen immer weiter voranbringen. Soweit damals im Jahr 2002 Johannes Paul II. Liebe Hörerinnen und Hörer, der heilige Johannes Paul II. Macht deutlich, wie sehr der Glaube die Menschen aller Rassen und Nationen miteinander verbinden kann. Die Menschen müssen es nur wollen, denn Gott will es. Und gerade heute in einer Zeit, in der wir als Gläubige oft meinen, die Welt würde immer weltlicher, immer mehr säkularisiert, der Glaube würde immer mehr an Boden verlieren, an Einfluss, an prägender Kraft, genau dann ist es gut, auf Guadalupe zu schauen und dort wieder zu lernen, dass der Glaube für jede Zeit als einzigartiges Geschenk gedacht ist, auch und gerade heute. Da nämlich, wo der Mensch anfängt, Verstand und Herz aufzutun, so wie bei Juan Diego, entdeckt er, wessen Kind er ist, Gottes geliebtes Kind, für das Gott Mensch wurde aus Maria der Jungfrau, für das er am Kreuz starb, für dessen ewiges Leben er in der Auferstehung den Tod besiegte und für das er Tag für Tag in seinem Wort und im Sakrament der Eucharistie gegenwärtig und berührbar bleibt. Wer so glauben kann, der verändert die Welt, weil er selbst zuvor verändert worden ist, nämlich in ein Kind Gottes, das nicht nur aus der Liebe Gottes stammt, sondern von ihm, der die Liebe ist, zur Liebe berufen und befähigt wurde. Und genau darum, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir hier in Guadalupe bitten. Für alle Menschen, dass sie erkennen, dass sie solch geliebte und liebensfähige Geschöpfe Gottes sind. und dass sie sich so auf den Weg der Heiligkeit machen, der die Grundlage für jenen neuen Himmel und jene neue Erde ist, in denen Gott herrscht, in Gerechtigkeit und Wahrheit, in Liebe und Barmherzigkeit, in Treue und Hingabe. Und so können wir schließlich auch nicht anders, als hier in Guadalupe, unserer letzten Station der Jahreswallfahrt, die uns anlässlich des Fatima-Jubiläums an so viele Wallfahrtsorte der Gottesmutter geführt hat, mit jenen Worten zu bitten, die Johannes Paul II. Aussprach, als er sich an den seligen Juan Diego und mit ihm zusammen an die Gottesmutter richtete. So betete er: Gesegneter Juan Diego, guter und christlicher Indio, den das einfache Volk immer als wahren Heiligen angesehen hat, wir bitten dich, die pilgernde Kirche zu begleiten, damit sie ihren Auftrag der Mission und der Evangelisierung Tag für Tag besser erfülle. Ermutige die Bischöfe, unterstütze die Priester, wecke neue und heilige Berufungen. Hilf allen, die ihr Leben für die Sache Christi und für die Verbreitung seines Reiches hingeben. Glückseliger Juan Diego, gläubiger und wahrhaftiger Mensch, dir empfehlen wir unsere Brüder und Schwestern. Sie mögen sich zur Heiligkeit berufen fühlen und alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens mit dem Geist des Evangeliums erfüllen. Segne so die Familien, unterstütze die Brautleute in ihrer Ehe, stehe den Eltern in ihren Bemühungen um die christliche Erziehung ihrer Kinder bei. Schau gütig auf den Schmerz der Menschen, die an Leib und Seele leiden oder die von Armut, Einsamkeit, Ausgrenzung oder mangelnder Bildung betroffen sind. Alle, Regierende und Volk, mögen stets gemäß den Anforderungen der Gerechtigkeit und der Achtung der Würde jedes Menschen handeln, damit auf diese Weise der wahre Friede gefestigt werde. Geliebter Juan Diego, du sprechender Adler, zeig uns den Weg, der zur Virgen Morena del Tepeyac führt. Sie möge uns im Innersten ihres Herzens aufnehmen, denn sie ist die liebevolle und mitfühlende Mutter, die uns bis zum wahren Gott geleitet. Heilige Maria, Mutter Gottes, Mutter des Advents, unsere liebe Frau von Guadalupe, bitte für uns. Seliger Juan Diego, bitte für uns. Amen.
Mit Maria auf dem Weg, Marianische Heiligtümer und ihre Botschaft für uns, liebe Hörer, gemeinsam mit Professor Christoph Uhly haben wir den Marianischen Wallfahrtsort Guadalupe in Mexiko betrachtet und laden Sie nun ein, sich mit einzubringen in die Sendung unter der 089 517 008 008. 089 517 008 008. Wenn Sie aus einem anderen Land als Deutschland anrufen, vergessen Sie bitte nicht die Ländervorwahl 0049 und weiter geht's dann mit 89517 008 008. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Mit Maria auf dem Weg, Marianische Heiligtümer und ihre Botschaft für uns, gemeinsam mit Professor Dr. Christoph Uhly aus Trier, haben wir uns heute auf den Weg nach Mexiko gemacht und den Wallfahrtsort Guadalupe besucht. Vielen Dank, Herr Professor Uhly, dass Sie uns auf dieser Pilgerfahrt wieder begleitet haben. Ein herzliches Vergelt's Gott dafür, es war ja unsere letzte Etappe. Und ich freue mich, dass jetzt auch Hörer angerufen haben, um sich in die Sendung mit einzubringen. Frau Scheuner aus dem Münsterland haben Sie uns angerufen. Grüß Gott. Jetzt höre ich Sie. Moment, aber wir haben Sie erst gegen Ende gehört. Vielleicht können Sie Ihre Frage noch wiederholen.
Ja, ich hätte gerne gewusst, wo man Prospekte für die Pilgerreise für nach Mexiko bekommen kann.
Ja, Frau Scheuner, das war ein Missverständnis wahrscheinlich. Wir haben uns in geistiger Weise sozusagen auf die Pilgerreise nach Mexiko gemacht. Wir werden zumindest vom Radio aus nicht hinfahren. Herr Professor Ohly, wissen Sie zufällig eine Gruppe, die demnächst mal nach Mexiko reist?
Ganz konkret nicht, aber man kann sich sicher bei den diözesanen Pilgerbüros oder bei dem Bayerischen Pilgerbüro mal erkundigen, ob da nicht in der Richtung mal was gemacht wird. Aber konkret habe ich leider nichts vor Augen. Nee.
Ja, Frau Scheuner, vielleicht wenden Sie sich wirklich ans Bayerische Pilgerbüro. Die können Ihnen sicher Auskunft geben, ob eine Wallfahrt geplant ist. Und falls eine stattfindet, nehmen Sie uns fest mit in Ihrem Rucksack und bringen Sie uns der Virginita.
Ja, also ich muss ja erstmal wissen, wann und wie und wie ich das machen kann und wann das stattfindet. Ich muss erstmal Prospekte dafür haben.
Genau, da wählen Sie sich am besten beim Bayerischen Pilgerbüro oder einem anderen Reisebüro, das Pilgerfahrten organisiert, und die können Ihnen bestimmt Auskunft geben. Da wünsche ich Ihnen dann, falls es soweit ist, dann eine gute Reise. Aus Offenbach hat uns Frau Masser erreicht. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Herr Pfarrer oder Herr Professor Ohly. Ich habe die Mutter Gottes von Guadeloupe in meinem Haus. Eine Statue. Und zwar bekam ich die von einem kolumbianischen Priester, der über 40 Jahre in der Pfalz die Spanier betreute. Und vor 4 Jahren ist er gestorben und ich bekam die Statue von der Mutter Gottes von Guadeloupe, die ich sehr verehre.
Da haben Sie sie im Prinzip in Ihrem Haus, ja?
Jawohl,
brauchen gar nicht
so
hinzufahren.
So wunderbar, oder?
Wunderbar, ja.
Und Bilder habe ich auch von ihr. Also die Mutter Gottes ist eine Gefährtin des Hauses. Mhm. Sie war es schon immer. Ich wurde mit ihr groß erzogen von meiner Mutter, von meinen Eltern. Aber wie gesagt, die Mutter Gottes von Guadeloupe habe ich selbst im Haus.
Im Haus. Sehr schön. Stehen Sie unter Ihrem besonderen Schutz und Segen.
Ja. Und wie am 9. Dezember, wie der Erscheinungstag war, habe ich sie auf den Küchentisch gestellt. Und sie hat ihren guten Platz erhalten.
Aha.
Ja.
Mhm.
Doch, also wenn ich was höre von Guadeloupe oder beziehungsweise von anderen Wallfahrtsorten, und dann bin ich daheim.
Sehr schön. Vielen Dank, Frau Masser. Dann alles Gute Ihnen auch. Hallo? Ich höre jetzt gerade wieder mal nichts. Ich weiß nicht, ob es meine Leitung ist. Herr Professor Ohly, Sie können mich hören?
Ja.
Wunderbar, ich höre Sie jetzt auch, dann ist es in dem Fall nicht meine Leitung. Ist irgendwie verwirrend, wenn man plötzlich gar nichts mehr hört.
Was?
Ja, Herr Professor Ohly, es ist ja auch so, dass die Mutter Gottes von Guadeloupe, dieses Bild, auf dem ist sie ja schwanger, also wirklich die adventliche Frau.
Ja. Von daher passt sie auch wirklich gut in den Advent hinein, auch vom liturgischen Gedenktag her ist das ein schöner Zwischenschritt so auf dem Weg der adventlichen Tage auf Weihnachten zu. Und wenn man sich so ein bisschen in diese Geschichte von Guadeloupe vertieft und hört, was auch diese Untersuchungen so ergeben haben, dann spürt man diese besondere Nähe und die besondere Zuneigung und Wendung der Gottesmutter gegenüber den Menschen, die ja nichts anderes im Sinn hat, als die Menschen zu Christus zu führen. Sie steht dabei ja nicht im Mittelpunkt, sondern sie verweist, so wie bei der Hochzeit zu Kana, ja auch auf den, der das Leben gibt und den Tod überwindet und der Erlöser und Heiland ist. Und von daher passt es wirklich sehr schön auch in diese adventliche Zeit hinein.
Und eigentlich kann man ja sagen, dass dieses Bild der Himmel gemalt hat. Es war ja auf dieser Tilma zu sehen, anstatt dieser Rosen, die Juan Diego sozusagen eingepackt hat in die Tilma. Gibt es ein vergleichbares Bild auf Erden noch, wo man sagen muss, die Entstehungsgeschichte ist völlig ungeklärt oder zumindest übernatürlich?
Ja, so jetzt in diesem Sinne, wie jetzt auch in Guadalupe, wüsste ich momentan nicht. Also es ist natürlich immer wieder, auch zum Beispiel mit dem berühmten Marienbild in Santa Maria Maggiore in Rom, verbunden der Gedanke, das habe zum Beispiel der Evangelist Lukas gemalt und sei von daher auch so ein Stück zwischen Himmel und Erde. Aber in dieser Weise, wie wir es jetzt auch heute gehört haben, wüsste ich momentan nicht, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
Also auch ein schönes Zeichen, finde ich, so, das zu wissen, der Himmel greift wirklich ein. Er schenkt uns so ein Bild und er schenkt uns vor allem die himmlische Mutter, die uns beisteht.
Aber vielleicht kann man gerade noch, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, aber in dem Zusammenhang sagen, es gibt natürlich solche Hinweise, die gerade der Autor Paul Badde ja aufgenommen hat, wenn man an Manopello denkt oder auch an das Schweißtuch, ich meine das jetzt auf Christus hinbezogen, da ist sich die Wissenschaft eigentlich auch sehr einig, dass das etwas ist, was nicht handgemacht ist, das keiner irdischen Produktion entstammt, weil man das in der Art, wie es da ist und wie man zum Beispiel in Manopello den Auferstandenen anschaut, gar nicht von einem Menschen oder einer Maschine hergestellt werden kann. Es ist ein Ausdruck des Übernatürlichen.
Ja, dann bitten wir am Ende der Sendung und auch am Ende unserer langen Pilgerfahrt, die jetzt ein Jahr lang gedauert hat mit 12 Etappen, dass die Gottesmutter uns an der Hand nimmt und immer näher zu ihrem Sohn führt, gerade jetzt auch am bevorstehenden Weihnachtsfest. Ihnen ein herzliches Vergelt's Gott, Herr Professor Ohli, dass Sie uns auf all diesen Etappen und Pilgerfahrten so getreu und fachkompetent begleitet haben.
Segne's Gott, ja. Und dann erbitten wir für all das, was wir immer wieder auch mitgenommen haben, die Menschen, die vielen Anliegen, die ja nicht weniger, sondern eigentlich immer mehr werden. Und das ist ja auch gut, dass wir es im Vertrauen dann auf die Fürsprache der Gottesmutter, dem Herrn ans Herz legen dürfen, jetzt um seinen Segen. Ganz besonders für die kommenden Tage, aber auch für das neue Jahr, dass es ein Jahr des Herrn werden möge. Auf die Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef, des heiligen Johannes Paul II. Und des seligen Juan Diego, segne und geleite euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen Doris Frey.